Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennes.
Ja, ich freue mich, das nimmt ja jetzt quasi wöchentliche Züge an, unser Gespräch.
Das kann man voll so sagen.
Ist ja wohl im Sinne des Erfinders. Ich freue mich. Und heute reden wir mal nicht über Bekloppte. Denn, ja. Ich sag mal so, jetzt ist, wir nehmen das an einem Samstag auf. Es ist jetzt, glaube ich, Tag 2 nach der NWO.
Ja.
Nach der New World Order. Und wir sind jetzt alle gechippt und zwangsgeimpft und ich habe meinen Adrenochrom-Smoothie getrunken heute Morgen. Ach, ist das schön, dich lachen zu hören, das ist prima. Ja, weißt du, ich lese ja auch gerne Science-Fiction und so krude Sachen, auch mal so Philipp K. Dick, ne? Und unser gemeinsamer Freund und Co-Autor, der Tobias, der hat mir ein wunderbares Buch ans Herz gelegt, da habe ich bestimmt schon drüber gesprochen, Der Krieg mit den Molchen.
Von Karel Čapek.
Das hast du auch gelesen?
Na sicher, das ist super.
Und das ist super, das ist so richtig, ja. Das ist satirisch und das ist abgefahren und da geht's auch um Verschwörungen und alles Mögliche. Und ich sag mal so, damit beschäftigt mich dem Thema, haben sich ja schon viele Leute und auch schon seit ganz langer Zeit. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass es jetzt Twitter und YouTube gibt. Und sich das auf eine ganz andere, die Verbreitungsform hat eine ganz andere Qualität, glaube ich.
Absolut. Aber was ich eben ganz beruhigend finde, ist, man ist nicht gezwungen, sich Hyopies reinzuziehen.
Nee.
Das ist das Schöne daran. Und ich kann eigentlich euch nur beruhigen oder beziehungsweise euch zurufen, liebe Menschen, hört euch diesen Quatsch nicht an oder diese Sachen, weil es ist ja auch viele Sachen, ich habe auch selber gemerkt, es macht mich so ein bisschen mufflig, ein bisschen übellaunig, aber je weniger ich mir, es sind ja auch einige Promis diese Woche noch dazugekommen, die auch in das gleiche Horn tuten, und je mehr ich mich dafür nicht interessiere, desto besser geht's mir.
Ja, es geht bei vielen Leuten auch, glaube ich, wirklich um Aufmerksamkeit. Und
meinst
dadurch,
du?
Ja, doch, ja. Das Aufmerksamkeit, wer Aufmerksamkeit braucht, ich kenne das ja auch, wer Aufmerksamkeit braucht, der tutet möglichst laut und egal, was er sagt, es wird geschrien, bis man heiser ist, und dann hat man trotzdem irgendwie nicht recht. Das ist einfach so. Aber lass uns, wie gesagt, wir sind schon wieder bei dem Thema, das wir eigentlich vermeiden wollen.
Nee, darüber wollten wir nicht. Wir haben auch das schlimme Wort nicht gesagt. Da bin ich dir sehr dankbar.
Nein, gar nicht.
Wir haben ja gesagt, Hyopies und so. Aber nee, du musst mir jetzt erzählen, wie es gestern war. Gestern war Freitag und du hast Folgendes gemacht. Erzähl.
Gestern war Freitag, der 15. Mai. Und ich hatte meinen ersten Auftritt nach 2 Monaten, tatsächlich. Mein letzter Auftritt war am, glaube ich, es war sogar der 15. März. Warte einen Moment, ich muss nachgucken. Bevor ich jetzt dich anlüge, ich habe im März noch das WDR Kabarettfest moderiert, eine Radioaufzeichnung für WDR 5. Das moderiere ich seit sehr, sehr vielen Jahren, seit über 10 Jahren. Und es war der 12. Also es war noch länger als
noch länger.
Genau. Und am 12. März in der Pause kam über Twitter und alles kam dann die Nachricht, hier ab jetzt dürfen keine Auftritte mehr stattfinden. Einen Tag später hätte ich in Wassenberg gespielt, Wassenberg bei Heinsberg. Dieser Auftritt war schon vorher abgesagt worden. Heinsberg war ja das Epizentrum hier in Nordrhein-Westfalen mit dem Karneval. So, seit dem 12. März bin ich nicht aufgetreten. Gestern mein erster Auftritt seit März, seit 12. März, 15. März, im Autokino am Kemnader See. Unser
das
Freund,
ist in der Nähe von Witten, oder wo ist das?
Das ist in Witten, das ist 10
Ach,
Minuten von mir.
Witten.
Also ich bin ins Auto gestiegen und war in 10 Minuten da.
Das ist natürlich sehr günstig.
Und das war natürlich ein Traum. Also es gibt eine Sache, die ich ja wirklich nicht vermisse, und ich spreche da, glaube ich, für alle, ist dieses stundenlange Unterwegssein auf der Autobahn, teilweise 7 Stunden. Ich kann mich erinnern, ich bin mal 9 Stunden von Bochum nach Stuttgart gefahren und war fertig und musste danach halt auftreten. Das ist alles nicht so richtig prickelnd, dieser Job. Also man muss auch viel früher losfahren, aber in dem Fall waren es wirklich 10 Minuten und ich war auch ganz schnell wieder zu Hause. Und das war eine Mixed-Show. Ich habe kein ganzes Programm gespielt.
Mit lauter unbekannten Kollegen.
Ingo Applett und Ausbilder Schmitz.
Und Tobias Strätmann,
genau.
Ja.
genau. Also dieser
Ausbilder Schmatt oder
Ausbilder Schmitz, genau.
Schmatt Schmitz.
Und moderiert wurde das von meinem lieben Kollegen, der auch Zauberer ist, Erasmus Stein, der hat das ins Leben gerufen. Es gab eine riesengroße, aufblasbare Leinwand. Das war echt der Hammer, also ein Riesending. Sie hatten noch ein bisschen Probleme mit dem Kamera, beziehungsweise mit der Kamera, mit dem Licht. Das Licht war ein bisschen zu stark auf der Bühne, aber es gab zwei Kameras und ja, ich durfte den Anfang machen bei Einbruch der Dunkelheit auf einem großen Feld in Witten am Kemnader See. Bin ich dann aufgetreten, habe mir natürlich vorher überlegt, was spiele ich. Ich habe mit Kollegen vorher telefoniert, vor allem mit René Steinberg, der da schon so Auftritte gemacht hat. Thorsten hatte auch schon Auftritte gemacht und hatte unterschiedliche Erfahrungsberichte
zu. Vielleicht sagen wir nochmal für die Leute, es war tatsächlich dabei, also Ingo Appelt, Thorsten Sträter, Ausbilder Schmidt
und Erasmus Stein und ich.
Und Erasmus Stein.
Und ich habe mit René gesprochen, René Steinberg, er sagte, es ist halt so, ein bisschen so, wie wenn du eine Gala machst. Also eine Gala ist ein sehr gut bezahlter Auftritt, meistens vor irgendwelchen Vereinen, Industrie und so. Und da kann es halt vorkommen, dass das Publikum jetzt nicht wegen dir da ist. Also in den seltensten Fällen ist es wegen dir da. Und wenn du Pech hast, spielst du da 20 Minuten, eine halbe Stunde ins Klo. Ja, weil die Leute sich einfach nicht dafür interessieren. So, und da musst du das musst du durchziehen. Das ist deine Aufgabe, das musst du durchziehen. So Auftritte hatten wir alle schon. Und so ähnlich war das. Der Unterschied hierbei ist es halt, die Leute sind wegen dir da. Die Leute kommen wegen dir. Es war natürlich gestern so, dass sehr, sehr viele natürlich auch wegen Thorsten gekommen sind. Thorsten natürlich auch der heiße Scheiß ist und der Headliner natürlich. Und das ist toll. Das ist natürlich toll, wenn man dann so mitziehen kann. Ich bin dann aufgetreten und du spielst. Es gab eine App, mit der man Applaus und Klatschen über die Lautsprecher beamen konnte. Irgendwie fragt mich, es gibt so eine App. Das habe ich mir aber untersagt. Also bei Ingo hat das dann gemacht. Das ist so ein bisschen. Erinnerst du dich, dass Ingo Appelt mal bei der versteckten Kamera aufgetreten ist und es gab, er trat auf, ich glaube, es war sogar im Ebertbad in Oberhausen und im Hintergrund wurde immer ein Smiley eingeblendet und dann haben die Leute gelacht an den unmöglichsten Stellen. Und so ähnlich war das auch. Aber Ingo wollte das und Ingo ist da sehr gut mit umgegangen und wir standen daneben und haben auch gelacht. Das war total schön, dass Ingo, Thorsten und Ausbilder, dass die neben der Bühne standen und gelacht haben, während ich was gemacht habe. Und ich habe sie halt auch mit einbezogen. Und die Leute, die im Auto, die in den Autos saßen, es waren 350 Autos standen da. Das war so ein bisschen. Ingo hat das gesagt, es kam dir so ein bisschen vor wie in dem Film Cars von Pixar, wo du vor so Autos stehst und oder bei einer türkischen Hochzeit, es durfte nicht gehupt werden, weil das ein Naturschutzgebiet ist direkt daneben und die Tiere nicht gestört werden sollten. Das heißt, es wurde unheimlich viel mit Lichthupe gemacht und mit Warnblinkanlage. Und ich habe auch in der ersten Reihe gesehen, es war halt schon so ein bisschen schummerig und dunkel, wie die Leute halt lachen und auch viele vorher halt auch schon gesehen und Hallo gesagt, also aus der Ferne. Alles natürlich mit Abstand und mit Maske und die ganzen Techniker. Aber es war schon komisch. Also die ersten 5 Minuten, ich war halt drauf vorbereitet, weil mir, wie gesagt, Leute gesagt haben, es ist sehr strange am Anfang. Aber man zieht das dann durch und wenn du ein gutes Programm hast von 20 Minuten, ich habe am Ende dann Bohemian Rhapsody gemacht und heute kam dann, oder relativ schnell, gestern Abend kam dann schon über die sozialen Netzwerke die ersten Nachrichten, das war toll, das war schön, die Fahrt hat sich gelohnt, da ist jemand aus Koblenz gekommen, zum Beispiel nach Witten, also wirklich 2,5 Stunden gefahren und das berührt einen dann auch, aber die unmittelbare Reaktion, die kommt, die ist halt nicht da. Und das ist halt, das ist halt wirklich schwierig. Und das ist eine Möglichkeit aufzutreten für uns. Es ist aber nicht die, ich sag jetzt mal das schlimme Wort, es ist nicht die Endlösung.
Ja.
Es ist wirklich nur ein Zwischenstadium dessen, das ist ein Ausnahmefall und das darf auf gar keinen Fall Standard werden.
Naja. Würdest du es denn nochmal machen?
Ich mach's nochmal, Ich mach's nochmal, wahrscheinlich nochmal in, ist noch nicht fest, wo es ist, deswegen sage ich es jetzt nicht. Ich mach aber nochmal mit meiner Frau in Gevelsberg einen Auftritt im auch mit ihrem Kinderprogramm. Ja. Ich unterstütze ja musikalisch.
Ja.
Und da kommen halt Kinder hin und das wird auch ein bisschen kleiner alles. Das gestern war halt sehr gut organisiert, die Leinwand war riesig. Und die Zusammenstellung der Kollegen war toll und die Leute wollen raus. Ich denke, darum geht's. Die Leute wollen mal wieder einem Event beiwohnen und wollen raus und wollen wieder was machen.
Und sag mal, und der rein von der Technik her, die Leute bekommen den Ton über eine Frequenz.
Über eine Frequenz, es gab eine Frequenz
ins Auto.
Und die Tonqualität war wohl extraorbitant.
Aha.
Und aber du hast halt keine Lacher, ne? Du hast halt, ne, das ist, es fehlt, also es fehlt dieses Lachen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich nichts. Also so wie du es mir beschreibst, so stelle ich es mir auch vor. Also wenn ich es machen würde, würde ich wirklich mit null Erwartungen hingehen, weil man ja auch nichts erwarten kann. Und ich bin da wirklich total gespalten. Und es gab ja diese Woche, wie du ja weißt, ein sehr gutes Video von Helge Schneider,
ja,
in dem er eben auch darüber gesprochen hat, über die momentane Situation, in der wir uns alle befinden und natürlich auch er. Und er lehnt das eben ab und er sagt, ich trete nicht vor Autos auf und auch nicht vor, also und auch nicht vom Publikum, was irgendwie 2 Meter auseinander sitzt und dann mit Masken und so. Also er braucht das Publikum, er braucht die unmittelbare Reaktion. Und ich habe darüber, also ich bin hundertprozentig seiner Meinung und mir ist ein zweiter Gedanke noch gekommen, der also zumindest mich persönlich noch nicht betrifft, aber was so ein Geschmack ist, weil ich sehe es nämlich von beiden Seiten, sowohl als von der Künstlerseite als auch von der Publikumsseite, weil ich persönlich festgestellt habe, dass ich mich bei so Massenveranstaltungen, kulturellen Massenveranstaltungen, ob das nur Musik ist oder ob das Comedy ist, da fühle ich mich nie so richtig wohl. Ich fühle mich nie abgeholt, ich fühle mich nie gemeint. Es ist eben eine Show, da muss eben auch was passieren im Stadion oder dann in der Mercedes-Benz Arena oder so, da muss dann natürlich was optisch geliefert werden, aber es geht eigentlich nicht mehr um die Kunst, sondern es geht dann wirklich um den Event.
Da gehe ich absolut d'accord mit dir. Ich muss aber sagen, ich kenne ja dein Material, ich habe dich ja noch im Februar noch besucht im Komödchen und habe deine Show gesehen und eigentlich ist es genau was für dich, weil du sehr viel mit Musik machst, weil du sehr viele Nummern machst, wo du es nicht auf Lacher anlegst, also auf Zwischenlacher, sondern wo es am Ende dann Applaus gibt. Du machst halt sehr viele Parodien und sehr viele diese Sachen und du spielst halt sehr viel so mit dir. Du bist sehr oft mit dir im Dialog. Das ist bei dir. Deswegen würde das bei dir sehr gut funktionieren. Sag ich dir jetzt mal als Kenner deiner Kunst. Zu Helge möchte ich Folgendes sagen.
Ja.
Du weißt, wie sehr ich Helge liebe und das ist absolut klar, dass Helge für mich auch der Größte ist und auch immer der Größte bleiben wird. Ich habe Helge auch im Februar, noch am 14. Februar, am Valentinstag, in der Grugerhalle gesehen in Essen und bin so froh, dass ich Helge wirklich in Kneipen gesehen habe früher, im Bahnhof Landrea, auf kruden Open Airs, wo mich Leute dann nachher stützen mussten, weil ich nicht mehr konnte vor Lachen. Ich hatte wirklich Gesichts- und Bauchschmerzen. Ich habe Helge in großen Hallen gesehen jetzt und das kann man machen, ist aber, wie du sagst, es ist nicht das Gleiche. Ja. Helge ist eigentlich ein Club-Komiker und ich habe auch so oft erlebt, wie Helge Konzerte abgebrochen hat, weil ihm das Publikum nicht passte oder weil es angefangen hat zu regnen letzten Sommer.
Oder hat den ganzen Abend nur Jazz gespielt, weil er keinen Bock
hatte. Genau, er spielt dann Strafjazz. Ich habe mir das Video angeguckt natürlich auch und habe Respekt und verstehe auch, was er meint. Nur Helge ist jemand, der sich das auch leisten kann. Helge kann jetzt sagen, er spielt jetzt im Moment nicht, er spielt jetzt so lange nicht, bis die Situation wieder so ist wie vorher. Das ist eine Ansage. Das ist definitiv eine Ansage und das wollen wir ja alle auch. Ich habe das gestern gemacht aus 2 Gründen. Erstmal, weil ich wieder raus wollte und spielen wollte, wissen wollte, kann ich das noch? Wir alle kennen das als Künstler, diese Situation nach der Sommerpause. Wir treten vor Leuten auf. Oh Gott, kann ich den Text noch? Werden die Leute lachen? Bin ich überhaupt lustig? Und das war gestern einfach sehr, sehr wichtig für mich, für mein Selbstbewusstsein. Zu wissen, ich kann sowas machen in einer solchen Extremsituation und die Leute haben Spaß. Der andere Grund, warum ich es gemacht habe, ist, ich muss mir was zu essen kaufen. Ganz banal. Es sind einfach, es ist klar, dass es nicht die Lösung ist, aber ich muss gucken, dass was reinkommt. Ich muss gucken, dass, und das müssen einige, und das ist jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Helge braucht es wahrscheinlich nicht. Er sagt ja selber, er könnte jetzt in Rente gehen. Ich glaube, dass es wirklich gemeint ist, auch als eine Warnung oder als eine Ansage den Politikern gegenüber, die sagen, ah ja, Kunst und Kultur brauchen wir alles nicht. Weil wenn jemand wie Helge sagt, pass auf, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich den Laden, dann spiele ich nicht mehr. Das hat einen ganz anderen Einschlag, eine ganz andere Tiefe, wie wenn Hennes Bender sagt, oh, ich spiele hier jetzt aber nicht, wenn da nur Autos sind. Weißt du? Aber die Ernsthaftigkeit und die Verbitterung, die in seinen Worten lag, Helge kann ja sehr ernst sein auch.
Ja.
Die hat mich schon auch, die hat mich nicht erschrocken, weil, oder erschreckt, wie heißt es, erschrocken oder erschreckt? Ja, erschreckt, glaube ich.
Ich glaube, erschreckt, aber erschreckt, ich sage genau, auch immer erschrocken.
Ist ja auch scheißegal. Also, ihr wisst ja, was wir meinen. Sie hat mich nicht überrascht, aber sie hat mich berührt. Es hat mich sehr berührt. Helge hat Momente, wo er mich zum Lachen bringt, wo ich auf dem Boden liege und wo wir beide, wenn wir drauf sind, Helge zitieren bis zum Abbrechen. Ich sage nur, der ferne Herr. Ja. Aber es gibt immer wieder Momente von Helge, die mich auch sehr nachdenklich stimmen. Und das war einer dieser. Und ich glaube, es war ihm wirklich ein inneres Anliegen, das zu sagen.
Das war ihm ein Bedürfnis, genau.
Das war ihm ein Bedürfnis, ja. Weil wir Komiker sind nicht nur hahaha lustig, sondern wir haben halt auch einfach, es geht hier um was. Es geht hier um die Veranstalter, die gerade sehr, sehr, sehr am Knapsen sind. Also den Veranstaltern geht es eigentlich noch am schlechtesten von uns allen. Natürlich. Ja, weißt du, die Booker, unsere Agenten, die sitzen da und verdienen ja auch kein Geld, ja. Die sitzen da teilweise 8 bis 10 Stunden am Telefon und müssen irgendwelche Auftritte umschieben und verlegen und mit dem, ne, was du halt sagtest, dieses Termin-Tetris, oder wie hieß es? Und dann hast du die ganzen Techniker, dann hast du die ganzen Tontechniker, die Lichttechniker und so weiter. Also wir sind ein Industriezweig. Es ist ein.
Naja, das ist, und es letztendlich bedroht es ja die gesamte Menschheit und die gesamte Welt. Ne? Und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, jetzt an die Filmszene, weißt du, mein Nachbar zum Beispiel, der hat so eine Movieman.de, das ist so eine Bude, die eben Filme bewerben und sowas. Der kann keine Filme bewerben. Der macht eben also nicht nur Kinofilme, sondern eben DVD. Und blablabla und so. Da kommt ja nichts mehr raus, erscheint ja nichts. Die Kinos sind alle leer. Die ganzen Blockbuster, die stapeln sich, die wissen gar nicht, wann sie die rausbringen sollen. Es sollen jetzt natürlich einige Filme online rauskommen, also beziehungsweise als Stream rauskommen und so. Und wie gesagt, zu dieser ganzen Autokino-Geschichte, also ich sag dir ganz, ganz ehrlich, ich meine, das macht mir natürlich Mut, dass ich mit dem Material, was ich habe, da nicht total abschmieren würde. Und ich bin ja zum Glück schon so lange dabei, dass ich das nicht persönlich nehmen würde. Aber trotzdem, ich möchte es eigentlich rauszögern, bis ich das machen muss, sage ich mal so. Und solange ich es nicht machen muss,
ist auch nicht
möchte
verkehrt.
Ich es nicht muss
jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich glaube, Helge ist ja kein Pressesprecher für die deutsche Comedy- und Kabarettszene, sondern ist, wenn einer wirklich ein Individuum ist und ein Einzelgänger und ein Ausnahmekünstler, dann ist es Helge Schneider.
Ja.
Und ich habe meinen Respekt und ich verstehe das auch.
Ich verstehe jeden, der das macht von den Kollegen und ich verstehe auch die Leute, die da hinfahren. Ich glaube aber, die Leute, also das Publikum, die gehen aus verschiedenen Gründen hin. Also unter anderem auch natürlich, weil es ein Event ist. Ne? Ich meine, mit einem Auto ins Autokino und da Hennes Bender gucken, das ist ähnlich wie, ich meine, letztendlich hat ein Komiker auch nichts im Olympiastadion verloren. Das ist eben ein Event und da gehst du dann eben hin, weil du eben diesen Spaß mit erleben willst. Aber das geht eigentlich am Sinn einer Veranstaltung vorbei. Also eine Kulturveranstaltung, selbst muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe in Berlin oder generell in Deutschland so viele tolle Konzerte erlebt. Ich war bei Neil Hannon von The Divine Comedy, der hat im Lido, das ist ein kleiner Musikladen, da war er alleine auf der Bühne und hat das Publikum entscheiden lassen. Er saß am Klavier, was er als nächstes spielt. Oder ich habe John Pizzarelli gesehen, einer der besten Jazzgitarristen der Welt in einem kleinen im A-Train. Oder ich habe Bela B. im Pfefferberg gesehen mit seiner Country-Band. Und das sind so Sachen, die wirklich sich auf meiner Festplatte festgefräst haben, weißt du? Das ist das, was ich sehen will, das ist das, was ich erleben will. Und letztendlich, ich glaube, dass es witzig ist, wenn man im Autokino sich das anguckt und so, das ist so ein Riesenspaß und dann hast du diese App und dann hast du diese Frequenz, wo du das dann eben drüber hörst und dann gibst du Licht. So, aber eigentlich geht's an der Sache vorbei.
Das macht man mal jetzt, das ist ich habe das getwittert heute, Desperate Times, Desperate Measures, also, also verzweifelte Zeiten, verzweifelte Taten und Maßnahmen. Und wie gesagt, lass uns mal jetzt gucken. Es war jetzt auch nicht der schrägste Auftritt, den ich je gemacht habe. Hast du gemerkt, was für einen genialen Übergang ich jetzt erschaffen habe?
Du bist eigentlich der Markus Lanz von uns beiden.
Dankeschön, danke. Ich sehe auch ähnlich gut aus.
In der Markus Lanz Moderatorenschule.
Naja, ich habe halt viel Radio gemacht. Weißt du, ich habe viel Radio gemacht und habe viel interviewt. Ich habe unter anderem ja auch Helge Schneider mal interviewt vor vielen, vielen Jahren zu seiner Firefuckers-Platte, Helge and the Firefuckers.
Das war ja auch sehr merkwürdig.
Ich habe die sehr gemocht. Aber ich mag auch die Tin Machine von David Bowie. Also es ist auch okay.
gut. Wer sowas mag, der mag dann auch die
Firefox. Genau, da kriegst du dann so Empfehlungen. Kunden, die das mochten, mochten auch, keine Ahnung, Kartoffelbrei. So, und da habe ich habe ja eine Sendung gehabt, sonntags morgens um 11 beim Hessischen Rundfunk, bei was jetzt UFM ist, was damals noch hieß XXL. Ja. Und da habe ich unter anderem alle Simpsons-Sprecher gehabt als Telefoninterview. Und ich habe Helge Schneider gehabt. Und ich hatte alle Zeit der Welt. Ich konnte machen, was ich wollte. Es gab keine Vorgaben. Und ich habe eine Viertelstunde mit Helge Schneider telefoniert. Ein viertelstündiges Interview. Heute undenkbar. Undenkbar im Radio, im Formatradio, wo selbst das öffentlich-rechtliche Radio sich an Formate und so weiter. Ich habe eine Viertelstunde mit Helge gesprochen, weil er gut drauf war. Ja. Und ich wusste, wenn Helge gut drauf ist, kannst du mit ihm reden. Wenn er scheiße drauf ist, vergiss es. Ja. Aber ich habe halt auch mit ihm über Musik gesprochen und nachher rief er zurück und sagte, boah, das war super, wie lange haben wir denn telefoniert, das habe ich ja noch nie erlebt. Und ich so, ja, ich kann hier machen, was ich will. Das waren halt auch andere Zeiten. Daher kommt das, deswegen kann ich so Übergänge
aber,
machen.
Weil du jetzt gerade, das kannst du sehr gut, nein, aber in dem Feld, in dem Zusammenhang fällt mir etwas sehr Schönes ein. Es gibt ein Radio-Feature mit Telefonaten mit Klaus Kinski.
Ja.
Und zwar Klaus Kinski, kennst du das?
Ich kenne Klaus Kinski, aber ich kenne nicht die Radioformate. Ich kenne natürlich die ganzen Fernsehsachen.
Ja. Nein, und zwar, der war ja dann in seinen letzten 2-3 Jahren, hat er dann allein zurückgezogen, wie ein Waldschrat in Amerika gelebt.
Ja.
Und da gab es, mir fällt jetzt der Name natürlich nicht ein, logischerweise. Ja, so, ist ja egal. Naja, jedenfalls, und der hat mit ihm telefoniert und diese Telefonate hat er aufgenommen. Und das ist, da erlebst du den Kinski auch mal anders.
Ja.
Also wenn man ein bisschen rumgoogelt, findet man das vielleicht irgendwo auf irgendeiner Plattform oder so.
Ja.
Das ist so ein Radio-Feature, ich weiß natürlich nicht, wie es heißt.
Muss man gucken. Es gab auch ein Interview, das war in dieser Zeit 85, wo dieses, glaube ich, nicht das Phantomkommando Leopard oder wo auch Louis Collins und Manfred Lehmann mitgespielt haben.
Ja, dieser
legendäre Na sowas Auftritt mit Gottschalk. Ne, so.
Nein, das Beste, ganz kurz, das Beste überhaupt, finde ich, das ist der Auftritt von Klaus Kinski bei Am laufenden Band.
Das ist, wo er dieses Impro-Spiel macht.
Ja.
Das ist unglaublich.
Das ist unfassbar.
Unfassbar. Unfassbar.
Weil, was so interessant ist, also der Deal war klar, ne, was er zu machen hat. Und er hatte den Vertrag unterschrieben. Und in dem Vertrag stand mit Sicherheit eine sehr hohe Summe.
Ja.
Und es war wohl so, dass der, ich weiß gar nicht, das Spiel ist wohl, er ist ein Vermieter. Er spielt in Vermieter.
Ja.
Und der Typ, der also spielen musste, also der Kandidat, er hat sich gewehrt gegen den Vermieter.
Genau, ja.
Und das war so ein Typ, der hat den Klaus Kinski zusammengeschissen.
Man kann sich das angucken auf YouTube, glaube ich auch.
Guckt euch das an, Leute. Ist der Hammer. Das ist so. Und dann siehst du, weil dann fährt der im Kinski-Stil den Klaus Kinski an.
Ja.
Und der Kinski zuckt ganz kurz und will eigentlich schon intuitiv ihm in die Fresse hauen und besinnt sich wieder, lächelt kurz und zieht die Nummer durch.
Ja. Er war halt auch ein Profi. Und ja, es gibt dieses Interview in der Tele Illustrierten, auch 85, wo er da mit seinem Ballonseide-Anzug, es war ja auch so, vorher hat ja auch noch nie jemand ballonseidene Trainingsanzüge getragen. kam Kinski ja raus bei Gottschalk und,
ja.
Und dieser Typ.
Los geht's los bei Fuchsberger.
Bei Fuchsberger auch, genau. Aber bei der Tele Illustrierten, was früher die Drehscheibe war, so ein Nachmittagsmagazin, und da hat der Interviewer den total gesagt so, ja, und ich mag ja ihre Sachen auch, und kam dem total freundlich entgegen und hat ihn jetzt nicht entwaffnet. Aber es war ein relativ normales Gespräch, und am Ende sagt der Interviewer, sagt dann so, ich weiß gar nicht, was die Leute haben, sie sind doch ganz nett. Und da merkte man so ein bisschen so, es war natürlich auch eine gewisse Masche, ne? Wenn du Kinski einlädst, ist er natürlich ausgerastet. Aber wir sind abgekommen vom Thema. Was war denn dein schrägster Auftritt, den du jemals hattest?
Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich habe mal überlegt, weil wir ja schon mal das angedacht hatten, wir beide. Ich hatte wirklich sehr viele schräge Auftritte. Und es waren auch Auftritte dabei, die natürlich auch schmerzhaft waren, weil man einfach, also speziell so in meinen ersten 5 bis 10 Jahren, ich bin jetzt seit 26 Jahren jetzt dabei, du bist ja auch schon fast 30 Jahre dabei, glaube ich.
Ja,
also ich empfinde, die ersten 5 bis 10 Jahre waren für mich die schmerzlichsten, weil ich da noch nicht so, da war ich noch dünnhäutig und habe das immer persönlich genommen. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Auftritt, den fand ich relativ schräg, der war bei Rock am Ring. Da gab es nämlich bei Rock am Ring und Rock im Park gab es ein Comedy-Zelt, House of Comedy.
Da war ich auch.
Da warst du auch.
Da war ich auch. Wann warst du da? Warst du 2001 oder 2002?
Das war das erste Jahr, glaube ich. Das erste
dann
oder zweite
muss das,
Jahr.
Da muss das 2000 gewesen sein. Ich war 2002 und da hat es richtig gut funktioniert. Da war ich mit Mario Barth unterwegs. Da waren wir im Nürburgring und in Nürnberg. Und da hat es zum ersten Mal richtig funktioniert. Und leider haben sie es danach nicht mehr gemacht.
Genau, danach ging es nicht mehr. Ja. Und meine Geschichte ist relativ kurz erzählt. Also das Zelt war gerammelt voll, weil das Wetter unfassbar schlecht war.
Ja.
Also es war Rock im Park, also in Bayern.
Ja.
Es lag wirklich gefühlt...
In Franken, Entschuldigung.
So in Franken, Entschuldigung. Entschuldigung,
Nürnberg.
In Franken.
Nürnberg.
Ja, genau, bei Nürnberg. Genau, bei Nürnberg.
Nürnberg.
Beim Egesterwe.
Bei Egesterwe, jetzt Egesterwe. Der wird mir
wenn der mich trifft, sagt er immer, grüß dich, Nikolai. Der Nikolai. So, pass auf. Und es war gefühlt irgendwie, es hatte die Nacht durchgeregnet und es war gefühlt irgendwie 5 Meter Schlamm. Metallica hat gespielt, aber nur zu kurz. Das heißt, die Stimmung war wirklich richtig scheiße. Und das Zelt, die Leute waren durchgefroren, das Zelt war voll mit ich glaube, 1000 Leute passten da wohl rein.
Ja,
die waren auch alle da. Und ein Großteil davon lag aber quer auf den Bänken und hat geschlafen, weil sie alle müde und dann waren sie auch alle besoffen und so. Jedenfalls, ich machte da mein Zeug. Ich war irgendwie als Zweiter oder Dritter dran, also irgendwie so 16, 17 Uhr oder so. Und dann fingen die an, die Leute rumzupöbeln. Und, ey, du Schwuler, ey, geh weg. So, ne? Und einer in der dritten Reihe war besonders laut, der mich immer die ganze Zeit beschimpft hat. Und ich habe den Wahnsinn begangen, der sich aber doch bezahlt gemacht hat, habe ich zu ihm gesagt, was ist denn los mit dir da? Ey, du Fritze. Dann habe ich gesagt, komm mal hoch zu mir, erzähl mal, was du für ein Problem hast. So, da kam der auf die Bühne und habe ich ihm das Mikrofon gegeben, habe ich gesagt, du willst da irgendwas sagen? Suchst du irgendjemand? Willst du irgendwie einen Witz erzählen? Was ist denn los? Dann habe ich ihm das Mikrofon gegeben und dann sagte der wirklich, ja, hier, Heiko, ich sitze hier vorne, komme hier vor zu mir, ich habe hier noch einen Platz freigelassen. Und dann ging der wieder zurück und dann kippte die Stimmung im positiven Sinne, weil die Leute, also das Publikum gesagt, ach, na, der hat aber Eier. Und dann lief's wirklich.
Das war
sehr,
wie ein Ventil. So von, es gab eine Stimmung im Raum, es gab einen Elefanten im Raum.
Ja.
Ja, wie man so schön sagt. Es ist, die Stimmung ist schlecht, die Leute sind eigentlich hier, um sich auszuruhen und da vorne steht einer und labert. Und dann wird es.
Und stört mich beim Schlafen.
Ganz genau. Das habe ich auch. Also ich habe auch eine Gala gehabt, wo du dann spielen musst und dann kamen Leute nach vorne und haben gesagt, können Sie bitte aufhören zu reden, Sie stören uns, wir möchten uns gerne unterhalten. Und so, ich so, ja, tut mir leid, aber ich bin immer halt beruflich hier. Also ich bin auch gleich wieder weg, keine Angst. Und man muss das direkt ansprechen, man muss da sagen, was Phase ist und was Sache ist.
Ja,
und,
ich finde ja, das ist ja bei ganz kurz nur bei Galas, also bei Firmenfeiern, da habe ich in meinem Kopf so einen Schalter, dass ich dann einfach wirklich sage, die haben mich hier engagiert, ich mache das jetzt, ob da jemand zuhört oder nicht, das darf man nicht persönlich nehmen. Manchmal kommen die Leute wirklich, weil sie den ganzen Tag Vorlesungen hatten oder irgendwelche Vorträge hatten. Ich habe es auch mal erlebt, das fand ich auch ganz schlimm bei so einer Gala. Entschuldigung, dass ich jetzt hier reingrätsche.
Nee,
bei einer Gala. Da ging dann der Chef vor meinem Auftritt auf die Bühne und sagt, ja, also bevor es losgeht, wollte ich nochmal sagen, schön, dass ihr alle da seid beim Sommerfest. Ich möchte ganz ehrlich sagen, die Bilanz der letzten 12 Monate ist, ich will nicht um heißen Preis reden, es war scheiße. Ich möchte auch andeuten und auch schon ankündigen, dass wir uns von einigen Mitarbeitern in den nächsten 3 Wochen trennen werden. Aber das soll die Stimmung des heutigen Abends nicht trüben. Bühne frei für, warte mal, wie heißt er nochmal? Thomas Nikolai.
Ja.
Und das auch, war dann schwierig für mich.
Das ist schwierig. Und da gibt es auch kein Patentrezept, weil gehst du damit offensiv um oder versuchst du das irgendwie zu vertuschen und so weiter. Ich hatte eine Gala auch letztes Jahr, wo der Chef vorher auf die Bühne kam, mit ihm auch gesprochen. Aber eine Sache hat er mir nicht erzählt, dass er noch über seine Sekretärin sprechen wollte, die 2 Wochen vorher gestorben war. Und jetzt Tennisbänder. Und ich kam dann auf die Bühne und ich sage, ja, die Stimmung ist jetzt schon auf dem Höhepunkt. Muss ich noch jemand, das war jetzt, ne? Und dann habe ich das, ich bin sehr offensiv damit umgegangen. Muss auch sagen, dass es im Ruhrgebiet war.
Ja.
Und die Leute es verstanden haben und viele mich auch kannten, aber es kann genauso nach hinten losgehen.
Das ist eben
kein leichter Beruf. Das Schwierige ist eben, dass es so leicht und fluffig und locker aussieht. Und das mit Rock am Ring habe ich gemacht. Wie gesagt, für mich war es großartig, weil es waren 3 Tage Klassenfahrt zusammen mit Mario und Kalkofe war am Nürburgring dabei. In Nürnberg hat uns der Mietermeier besucht.
das war herrlich.
Der Michi, der Michi, Michi war dabei.
Auf der großen Bühne. Obwohl, und nicht im kleinen Zelt. Hey, ja.
Hey, du. Und das hat Synapsen, wie sagt er, Synapsen, wir mit seiner Tochter jetzt, Synapsen, Mikado.
Mikado, Synapsen, Mikado, ja, sehr Synapsen, süß. Mikado, ist das nicht süß? Ist das süß, ja. Nee, süß. Und das wird Auftritte, wo ich natürlich sage, das ist für meine Vita, hat Barock am Ring gespielt. Das ist natürlich Hammer. Das ist natürlich total cool. Mein schrägster Auftritt und ein Auftritt, an den ich mich immer erinnern werde, war das erste Mal, als ich für den Verband der Kehlkopflosen Nordrhein-Westfalen gespielt habe. Ja, pass auf.
Entschuldige, dass ich da jetzt schon mal ein bisschen.
Es geht schon los. Ja, ich habe zweimal für die gespielt und das erste Mal war so. Das war auch bei mir hier in der Nähe, also auch in Bochum und vor dem. Bevor ich auftrat, spielte eine Blaskapelle und das waren also alle Kehlkopflose, die haben sich organisiert. Da war auch jemand vom Gesundheitsministerium NRW da und da spielte eine Blaskapelle. Und bevor ich auftrat, passierte Folgendes. Ein Kehlkopfloser ging ans Mikrofon und sagte: Der Fahrer des Wagens BOKN muss bitte sein Auto wegfahren und jetzt Hennes Bender. Und ich kam auf die Bühne und habe gesagt, das ist doch jetzt nicht passiert. Haben Sie ja das gerade gehört? Das habe ich noch nie, sowas habe ich noch. Und ich habe das sofort zum Thema gemacht, natürlich. Ne? Und sie haben halt auch, es ist ja nicht so wie bei Gehörlosen, Gehörlose heben ja die Hände und machen und winken.
Ja.
Ich habe ja auch schon mal mit einem Gebärdendolmetscher gespielt. Das war auch, das war toll, das hat mich unglaublich berührt und unheimlichen Quatsch gemacht mit ihm. Ich habe ihm immer Schimpfwörter zugerufen, die er dann darstellen musste. Und aber die Kehlkopflosen haben halt immer gelächelt halt, ne? Sie haben geklatscht, sie haben gelächelt, weil Kehlkopflose haben entweder diesen Sprachdings, die so sprechen, so wie ein Roboter. Oder sie sprechen halt durch den Kehlkopf. Und danach kam halt auch einer auf mich zu und sagte: Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr gelacht. Und diese Kehlkopflosen, da sagte der Mann vom Gesundheitsministerium, sagte, es ging halt auch darum, dass die mehr Zuschüsse möchten. Und er sagte, wissen Sie, ich finde es total gut, dass Sie sich hier organisieren, aber Sie dürfen eins nicht vergessen, Kehlkopfkrebs ist der leichteste Krebs, den es gibt. Da wird der Kehlkopf rausgenommen und gut ist. Der streut nicht. Ja, es gibt andere Krebssorten, die brauchen unsere Hilfe ein bisschen mehr. Und die haben so ein Ego gehabt. Die haben so ein, dadurch, dass sie sich zusammengefunden haben und so einen Verbund gegründet haben, waren die, das war wie ein Verein. Und das fand ich irgendwie auch toll, dass du, wenn du so ein Schicksal hast, sagst, ja, es ist jetzt nun mal so und wir machen das Beste draus. Also auch ein totales Vorbild für mich. Und ich habe, wie gesagt, ich habe damit halt auch gespielt und ein bisschen so Spökes gemacht. Es war halt auch ein kleiner Raum und die Leute haben sich gefreut, dass ich da war. Das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Also das war einer, der auch auf der einen Seite ein sehr emotionaler Auftritt, auf der anderen Seite super schräg.
Ja. Ja, ich finde, das ist ja, das sind ja eben diese, dass diese Anekdoten, die sich im Laufe der Jahrzehnte anhäufen, dass es ja immer so eine Mischung ist aus Emotionen, Verwirrungen und dass du letztendlich gucken musst, wie komme ich mit der Situation klar.
Genau.
Du wirst in eine Situation geschleudert und musst dann, okay, was mache ich jetzt? Ich will nicht sagen, die schrägste Variante, es ist schwer zu sagen, aber die schrägste Variante, die ich jemals erlebt habe auf der Bühne oder schrägste Auftritte, oder eine der schrägsten Auftritte war in Böhlen, das ist in Sachsen, das war so eine Art, also direkt vor Ostern, also vor Pfingst, Ostermontag, und da spielte ich in einem Bierzelt. Und zwar, es gab ja auch mal ein Patrick Schleifer Solo-Programm.
So. Yeah.
Und dann spielte ich. Und das war eben voll, das Zelt mit 800 Leuten. Und die saßen so an langen Biertischen. Und die hörten nicht zu. Und die reagierten auch nicht. Und jedenfalls, und ich erzählte irgendwie Stand-Up, dann kam ein Lied, dann Stand-Up und so. Und nach dem zweiten Lied kam einer vor zu mir und sagte zu mir: Ja, hör schon mal drauf, mein Guter. Das ist ja alles ganz schön und gut, was du erzählst. Aber die Leute wollen tanzen. Machen wir mehr Musik. Und dann stehe ich so da, bin zu Robert kurz gegangen, zu meinem Keyboarder, habe ihm das erzählt. Robert brach vor Lachen zusammen. Und wir haben ja auch mal eine Nummer gemacht bei Patrick Schleifer. Patrick Schleifer macht eine Wolfgang-Petri-Parodie.
Ja.
Dann habe ich dann also auf die Patrick Schleifer-Perücke noch eine Wolfgang-Petri-Perücke und dann mit den Freundschaftsbändern und habe hab mir dann noch einen Bart angeklebt und so. Und ich spiele diese Nummer und in dem Augenblick, als diese Parodie losging, sprang das gesamte Zelt auf und sie tanzten. Sie sprangen auf, liefen ja vor die Bühne und tanzten sich die so. Dann war das die zu Ende und gingen sie wieder zurück und setzten sich wieder hin.
Ja, Auftrag erfüllt, würde ich sagen.
Oder? Auftrag erfüllt. Ja. Das war sehr, sehr
also merkwürdig. Und ich würde mal sagen, wer ein Bierzelt in Sachsen mit Wolfgang Petri-Nummern bespaßen kann, der kann auch vor Autos spielen.
Hm. Also, naja, gut, ja.
Ne? Also,
okay. Aber ich zögere es noch ein bisschen raus.
Also wir warten jetzt ab und es ist nicht das Ende vom Lied. Und ich freue mich auf Auftritte, die jetzt noch kommen werden. Und ansonsten freuen wir, ich glaube, ich spreche damit für uns beide, uns einfach darauf, wenn es wieder richtig losgeht. Und wenn auch eine Helge Schneider wieder sagt, jetzt gehe ich auf die Bühne.
Genau, darauf freue ich mich schon. Und in der Zwischenzeit, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, also gestern, also am Freitag, habe ich ja meinen neuen Song
genau, veröffentlicht. Richtig, gut, dass du es sagst.
Tröpfcheninfektion mit einem Text von Helge Thun.
Ja.
Und das kann man jetzt überall hören, downloaden und streamen. Das könnt ihr alles gerne machen. Nächste Woche kommt dann auch das Video dazu raus. Und unsere liebe, verehrte Kollegin Martina Brandl, er macht ja nicht nur den besten oder nach uns besten Podcast.
Absolut, definitiv, ja.
Drückste mal Rekord,
ja.
Der nach wie vor super ist, sondern sie hat auch ein Startnext-Projekt jetzt gestartet. Ja. Und sie nimmt jetzt ihren dritten Roman, Schwarze Orangen, als Hörbuch auf.
Ja.
Es gibt den ersten, das war Halbnackte Bauarbeiter, genau, zweite glatte, runde Dinger und der dritte, den gibt es nämlich noch nicht als Hörbuch, den nimmt sie jetzt gerade auf.
Also.
Und das macht sie als Startnext-Programm oder Projekt und ich würde euch bitten, liebe Freunde, ich habe es schon getan und du machst es vielleicht auch noch, bitten, kleinen Obolus, die Martina zu unterstützen. Ich werde auch in der Beschreibung zu dieser Folge, zu dieser Episode, werde ich das verlinken, da könnt ihr einfach drauf gehen und dann unterstützt ihr bitte die Martina.
Ja.
Es gibt generell sowieso einige coole Aktionen von Kollegen, die sehr umtriebig sind und die sehr kreativ sind
in der Zeit. Letzte Woche hatten wir Roberto Capitoni mit seinem neuen, mit seiner Autobiografie. Der Kollege Streter hat einen Kaffee rausgebracht, dessen Erlöse für Techniker gehen von Theatern. Ist auch eine tolle Sache. Also
ja, super Aktion.
Wir hören nicht auf, kreativ zu sein. Ich glaube, das ist das. Und wir sind diejenigen, die immer wieder was produzieren, worauf die Leute sich freuen können. Ich glaube, das ist das, was Kunst ist. Und das ist das nicht nur, was Comedy ist, sondern auch Fernsehen, Kino. Die Leute freuen sich auf den nächsten James-Bond-Film. Die neue Leute freuen sich auf die nächste Staffel Better Call Saul. Und man hat etwas, worauf man sich in der Zukunft freuen kann. In einer Zeit, wo die Zukunft relativ ungewiss ist. Aber was, glaube ich, immer sein wird, ist, dass Leute wie wir und Künstler und Kreative immer irgendwie was bringen, was die Leute erfreut. Und auch dafür muss es Geld geben, ganz klar. Das muss, glaube ich, allen klar sein nach dieser Zeit, dass man sowas nicht mehr als Selbstverständlichkeit ansehen darf.
Ja, und weißt du was? Gestern war ein wunderschöner Tag, nicht nur, weil meine Single rausgekommen ist, sondern ich war gestern mit meiner Frau indisch essen im Restaurant.
Ach, wie schön.
Mal wieder im Restaurant.
Ja.
Leute, geht ins Restaurant,
geht
essen, unterstützt die Gastronomen.
Um euch rum, fangt erstmal um euch rum an und dann fahrt mal wieder in eine andere Stadt, wie im Ruhrgebiet. Ja. Wir haben es ja super, weil wir überall Städte haben um uns rum und geht mal raus und lächelt die Leute unter eurer Maske auch an. Das merken die, das sieht man nämlich an den Augen, habe ich heute gemerkt beim Einkaufen. Und seid nett, geht nett miteinander um und bleibt vorsichtig und bleibt vor allen Dingen gesund. Wir sprechen und wir hören uns nächste Woche wieder. Thomas, es war mir wie immer ein inneres Rock am Ring.
Mir war es ein inneres Autokino.
Auch schön. Mein Kürzer, bis bald. Bleib sauber.
Bis bald. Bleib gesund, wasch dir die Hände.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.